so wie Mama sich bewegt, hat es Auswirkungen auf das Bewegungsverhalten des Kindes.
Nikki Bennett, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Nikki Bennett aus dem Schönspielern-Talks-Loft in Ottensen. Heute habe ich einen sehr, sehr spannenden Gast, einen männlichen Gast, was ja eher selten bei uns passiert. Zu Gast ist hier Matthias Baum. Grüß dich, Matthias.
Hallo Nikki, ich freue mich sehr, da zu sein.
Ich mich auch, weil das wird ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Du bist ja nicht nur Heilpraktiker und Wissenschaftler und hältst Vorträge über das Altern, über Neuroimmunen.
Psychoneuroimmunologie.
Danke, gerne. Das ist ein Wort, was die meisten wahrscheinlich nicht kennen werden und was ich eben auch erst neu gelernt habe. Und du hast außerdem selber einen Podcast, einen sehr erfolgreichen seit 2020, die Health Nerds, mit einer eigenen Sprechstunde. Das finde ich auch abgefahren.
Ja.
Vielleicht kannst du mir sogar noch was beibringen jetzt, weil jetzt bist du quasi der Vollprofi und ich bin hier noch der Frischling.
Also, gucken wir mal. Ja. Aber jetzt funktioniert doch schon mal alles.
Genau. Wir sprechen heute unter anderem über ein sehr, sehr spannendes Thema, was sicherlich ganz, ganz viele interessiert und was einige vielleicht auch in ihrer persönlichen Entwicklung weiterbringen wird. Wie sich Trauma im Körper speichern und welche Art von Erkrankungen oder Problematiken daraus entstehen können. Da hältst du ja Vorträge und bist da auch Pro. Bevor wir in diese Thematik einsteigen, stelle ich dir meine bekannten 12 Fragen.
Ich bin vorbereitet.
Du bist vorbereitet, ja. Du kennst sie übrigens nicht. So, nein. Meine Fragen, warte. Dein Lieblingsessen?
Selbstgemachte Pasta von meiner Frau.
Ja, es hört sich lecker an. Wobei, ich bin eher Kartoffelmensch und nicht Pasta-Mensch. Ja. Ja. Strand oder Berge?
Berge.
Casual oder schick?
Casual.
Dein Kraftort?
Zu Hause.
Ja?
Ja.
Das ist ja toll. Wo bist du zu Hause? Auch hier in Ottensen, oder?
Nee, ein bisschen rausgezogen.
Bisschen raus?
Ostdorf.
Nach Ostdorf? Ja. Ach, dann bist du ja in meiner Nähe.
Ja.
Okay.
Ach, da auch.
Das sagen viele, dass ihr Kraftort ihr Zuhause ist, was ich total toll finde, weil dann habt ihr ja quasi euer Ei gelegt und so einen Seelenort total gefunden. Ich bin seit Jahren auf der Suche danach. Das stresst mich total. Dein wichtigstes Lebensmotto?
Kann man aussitzen? Nein, ich muss mir was überlegen. Ne?
Nein, du musst, nach welcher Maxime lebst du, oder was gibst du deinen Kindern weiter?
Immer freundlich sein.
Ja, das ist auch, das macht auch glücklich von innen, ne? Wenn man nicht so garstig ist. Das ist schön. Wo würdest du gerne leben? Also wenn du jetzt die komplett freie Wahl hättest.
Kombination Hamburg, Frankreich, in der Nähe von Bordeaux. Wir haben da einen kleinen Ort,
oh, herrlich,
wo wir gerne hinfahren. Das ist wie eine Oase.
Welcher ist das?
Marmont heißt der Ort. Okay. Und das ist ein bisschen außerhalb dort. Und wir haben dort einen netten Holländer kennengelernt, der vor 20 Jahren dort hingezogen ist, der eine alte Scheune ausgebaut hat.
Oh, wie schön.
Und da fahren wir hin. Und es ist wie eine, also es ist zwischen den Sonnenblumenfeldern.
Oh, toll.
Und oben wie so eine, auf so einem Hügel gelegen.
Echt?
Und der hat alles Mögliche dort angepflanzt. Und du kannst durch den Garten gehen und immer irgendetwas essen.
Gott, die Adresse brauche ich, das ist ja herrlich.
So, diesen Mix hätte ich gerne.
Ja, da wäre ich
also
dabei.
Hamburg ist, fast auch noch mein Kraftort.
Mhm. Das ist auch einer der schönsten, finde ich, und inspirierendsten Städte Deutschlands, oder? Das sehe ich
total
genauso. Was war früher wirklich besser?
Weniger Medienkonsum.
Ja.
Also,
ja.
Das fällt mir spontan ein. Und ich erwische mich selbst dabei.
Ja,
zu viel Computer, zu viel Smartphone. Und ich empfehle immer wieder gerne auch meinen Patienten, dass man daran versuchen zu reduzieren. Amen. Und ich meine, ja doch, die Kindheit war, glaube ich, da auch schon anders mit
komplett
dem, sich anders mit Dingen auseinanderzusetzen. Bus, auf den Bus warten ist so mein liebstes Beispiel.
Ja.
Also was ich, deswegen kann ich mit den Ohren wackeln. So, das sind so Dinge, die man in der Zeit gelernt
hat. Was haben wir eigentlich gemacht früher, als wir auf den Bus gewartet haben oder einfach nur rumsaßen?
Und es ist so wichtig, sich gedanklich dann auch dem auch mal hinzugeben. Wir versuchen immer auszubrechen und das passiert viel.
Wir haben Hausaufgaben gemacht an der Bushaltestelle, rumgegrübelt oder mit den anderen Leuten gealbert, ne? Stimmt.
Ja, also wenn dann niemand da war, wenn du alleine gefahren bist, weil du, keine Ahnung, verpasst. Es war ist bei mir häufiger gewesen.
Wenn ich ganz alleine gefahren bin, habe ich Hausaufgaben gemacht in der Tat oder ich habe so meinen Gedanken komplett nachgehangen.
Ja. So, wie häufig macht man das? Und das unterbricht insbesondere ein Smartphone.
Ja, das macht man gar nicht mehr. Vor allen Dingen, das merkt man aber auch, dass die Jugendlichen heutzutage und die Kinder ganz anders drauf sind. Und
die Erwachsenen auch.
Ich glaube, dass viele angebliche Krankheiten und Problematiken, ehrlich gesagt, von Reizüberflutung und übermäßigem Medienkonsum kommen. Und wenn man die alle mal in so eine Scheune auf die Wiese packen würde mit Kletterbäumen und allem und Staudämme bauen oder ließ ein Buch oder langweile dich, dann wird es ganz schnell anders aussehen. Mhm. Also bin ich wirklich von überzeugt.
Ich auch.
Was hast du an deinem 18. Geburtstag gemacht?
Meinen Führerschein morgens abgeholt. Ich bin auf dem Dorf groß geworden.
Ja, ich auch.
Und habe den halt so, also zu der Zeit war noch ab 18 Führerschein. Ich habe den wirklich zum frühesten, also 3 Monate vorher konnte man den, glaube ich, schon machen oder ein paar Wochen vorher. Und dann morgens, abends sogar noch reingefeiert, auch mit Freunden, nichts getrunken. Und dann am nächsten Morgen mit meinem Vater losgefahren an die Führerscheinstelle und dann direkt gefahren.
Ja, das ist cool. Ja. Das ist richtig cool. Was würdest du tun, wenn du für einen Tag eine Frau wärst?
Fühlen.
Ja.
Und zwar die Dinge, die ich mir immer an Fragen stelle, die ich sonst nicht fühlen kann.
Was stellst du dir für Fragen? Beispiel?
Naja, also ehrlicherweise ein Thema, was auch bei mir in der Praxis viel ist, ist alles rund um Thema hormonelle Dysbalancen, alles rund um Zyklusthemen.
Mm.
Und ich rede viel drüber und möchte nicht so ins Mansplaining abrutschen. Versuche natürlich immer die therapeutische Perspektive einzunehmen, aber es zu fühlen und zu erkennen und ehrlicherweise auch da, wo ich Unterschiede in den Verhaltensweisen bei Frauen sehe, die Emotionalität, die Offenheit, mein Eindruck, ich glaube, das würde ich anders gerne nochmal wahrnehmen wollen. Mhm. Und ehrlicherweise auch gesellschaftlich mal erfahren, was genau dieser Unterschied ist, über den immer gesprochen wird. Und ich glaube, da gibt es einen großen Unterschied.
Da gibt es auf jeden Fall einen großen. Ich finde es auch Quatsch, dass man Männer und Frauen gleichstellen will oder verallgemeinert. Also jedes Geschlecht, finde ich, hat seine massiven Stärken.
Ja.
Und ich finde es auch toll, dass es so unterschiedlich ist. Weil wie langweilig wäre denn die Welt, wenn Männer und Frauen komplett gleich wären.
Ja, ja? Wir müssen uns nur, also bin ich voll und ganz bei dir, nur sollten wir lernen, nicht in die sexistischen Einteilungen reinzugehen. Und das macht für mich einen großen Unterschied, dass alle, also sowieso alle unterschiedlich sind, ob geschlechtsbezogen oder einfach jeder Mensch individuell ist. Aber ich denke gerade insbesondere bei dem Thema Hormone, wo man schnell so in diese Einteilung reingeht und sagt, das sind die Hormone, würde beim Mann niemals jemand drauf kommen, das zu sagen. Und wir kommen dann schnell auch medizinisch in eine falsche Einteilung.
Das stimmt. Das finde ich auch immer sehr unfair. Wenn man zum Beispiel mal irgendwie einen schlechten Tag hat und traurig oder zickig ist, bei Frauen heißt es dann sofort, ach, das sind die Hormone. Mhm. Und wenn ein Mann einen schlechten Tag ist, dann heißt es, naja, der ist gestresst vielleicht und schlecht geschlafen.
Arbeit.
So, genau, von der Arbeit.
So viel arbeiten
muss. Genau. Also diese klassischen Einteilungen finde ich auch total schwachsinnig und doof. Was ich schön finde, was auch all meine Zuhörer, ich finde es schön, dieses Mann-Frau, dieses Gentleman-Lady-Ding, weißt du? So noch wirklich, der Mann ist der Mann, der trägt dann halt die schweren Sachen, hält ja mal die Tür auf, der so caring, weißt du, der sich einfach kümmert und dass die Frau sich auch mal beschützt fühlen darf und nicht immer so die Starke sein muss. Das finde ich schön, wenn das so mit gutem Benehmen und einfach
Gutes Benehmen, das auf jeden Fall. Auch da glaube ich, dass man es wahrscheinlich gar nicht so gut verallgemeinern kann, weil manche es vielleicht dann auch nicht so empfinden würden, gerne in diese beschützende Rolle reinzugehen, sowohl bei Männern als auch beschützt zu werden.
Ja, ich
die Offenheit
weiß.
Dafür, aber wenn das, und das ist ja das Schöne eigentlich bei in einer Paarbildung, ob das funktioniert oder nicht. Und diese Unterschiede gibt es natürlich auch nochmal. Mhm. Manchmal funktioniert es oder manchmal fühlt es sich irgendwie sehr komisch an, wenn die Person das tun würde.
Das stimmt. So, 10. Frage.
Oh.
Das Leben ist morgen vorbei. Was würdest du bereuen, nicht getan zu haben?
Grob zusammengefasst, ich glaube, berufliche Entwicklung noch, die ich hätte. Das wäre so das Erste, was mir einfällt.
Ja.
Was jetzt, wenn ich weiter drüber nachdenke, wahrscheinlich ist auch, nein, ich glaube, ich bin in vielen anderen Lebensbereichen sehr zufrieden. Beruflich auch, aber da habe ich noch ein paar Pläne.
Okay. Da bist du der Erste. Alle anderen haben eher so privat gedacht und viele gestresste, alleinerziehende Mamis, so wie ich, die haben alle, also wir haben alle fast Gleiche gesagt, mehr reisen und mehr Zeit mit den Kindern noch verbringen.
Gut, mehr Zeit mit den Kindern oder mit meiner, also ich habe eine Tochter, geht immer, aber ich habe es bewusst nicht gewählt, weil so auch mein Kraftort, zu Hause, meine Frau, meine Tochter, die Freunde, das ist Familie, das ist alles.
Perfekt, super.
Ja.
Oh, das ist schön. Das ist schön. Das ist jetzt eine spannende Frage, weil du bist ein Mann und aus dem Fach irgendwie. Was ist dein Top-Beauty-Tipp?
Wenn nicht. Ernährung.
Ja.
Ist mein, also ganz allgemein zusammengefasst.
Mhm.
Weil jetzt mache ich, glaube ich, selbst viel zu wenig, was man alles noch an Beauty-Sachen machen könnte. Aber es ist beeindruckend, welche Rolle Ernährung und das, was darin damit in Verbindung steht. Also es geht nicht darum, iss bitte nur das und dann löst du damit dein Problem. Genauso auch die extremen Varianten, sich irgendwo reinzuessen. Also ich hatte Phasen in meinem Leben, wo ich viel mit Krafttraining zu tun hatte und dachte, Eiweiß, das habe ich mal gehört, das ist doch total wichtig. Sehr viel Eiweiß gegessen, habe dann den Fokus sehr auf Milchprodukte gelegt, habe mir dadurch mein Mikrobiom irgendwie ein bisschen zerschossen und hatte das erste Mal in meinem Leben mit Pickeln zu tun.
Ja, das sage ich ganz vielen Jungs und Männern. Bitte futtert nicht so viel Protein und lasst die Shakes. Ihr kriegt super schlechte Haut. Und was viele nicht wissen, ich habe das jetzt erst gelesen, es gibt langsam Studien, schon fundiert, die sagen, dass sie einen Zusammenhang mit späterem Alzheimer, Demenz, mit zu hoher Proteinzufuhr sehen, weil sich die Stoffe ablagern, also nicht das Protein selbst, aber dann als Plaque, ne? Also die restlichen.
Bei Alzheimer ist eine Beta-Amyloide, die hauptsächlich als Proteinstruktur quasi gelten. Ich kenne die Untersuchung jetzt noch nicht. Wenn sie in vitro sind, also das heißt noch nicht, oder in kleineren Strukturen oder in Tiermodellen, dann wird die Übertragbarkeit ein Thema sein.
Genau.
Wenn wir jetzt eine Populationsstudie haben, wo wir eher den Blick in die Gesellschaft haben, dann würde ich es eher etwas drehen, weil ich glaube, wir werden ja vielleicht über Langlebigkeit auch noch ein bisschen reden.
Auf jeden Fall.
Und ein Thema schon, dass insgesamt zu wenig Protein konsumiert wird. Wir haben diese extreme Ausreißer, wo quasi es kontraproduktiv werden kann oder wo auch die Proteinquelle das Problem vielleicht eher darstellt. Aber wenn wir die westliche Ernährung uns anschauen, den viele folgen, ist der Proteinanteil zu gering. Und es ist auf jeden Fall bezogen auf die Parameter, wo wir über Langlebigkeit sprechen, wo wir was Messbares
ausziehen können. Da brauchen wir Proteine. Brauchen wir
eben schon Protein.
Auf jeden Fall.
Aber das ist spannend, lass uns da gerne nochmal,
wenn du da was hast. Ja, weil das kommt auf die Proteine drauf an. Das predigt ja auch immer Sinclair und alle. Man soll ja irgendwie, korrigiere mich, ich glaube 50 Milligramm Protein pro Tag zu sich nehmen, ne?
Nee, oder wie viel? Also es kommt so ein bisschen drauf an. Die allgemeine Empfehlung lautet nach wie vor 0,8 bis 0,9 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein. Das ist zu wenig. Dann weiß ich, dann gibt es auch bestimmte Erkrankungen oder es gibt diese Aussage, wenn zu viel Protein ist, ist schlecht für die Nieren. Das stimmt so auch nicht. Wenn die Nieren funktionsfähig sind, ist das kein Problem. Und dann gibt es eigentlich mehr aus dem Sport kommen Empfehlungen von Ausdauertraining 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und dann kannst du es dir eben für dich nochmal mit ausrechnen und im Kraftsportbereich eher bei 2 bis 3 bis 4 Gramm hoch, je nachdem, welche Intensitäten ich dabei habe. Da kommen wir wirklich in die extremen Bereiche. Aber ich glaube, zwischen 1,5 bis 2 Gramm sollten wir uns schon einpendeln mit der passenden Bewegung, die natürlich dazugehört. Also für die Leute, die an Muskelaufbau interessiert sind, decken das Problem natürlich nicht nur über den Promoter des Eiweißes, was den Muskelwachstum fördern würde, sondern braucht es auch den passenden Reiz dafür.
Da sind wir jetzt schon wieder ein bisschen im Thema Langlebigkeit. Dann switchen wir und reden erst darüber, weil du hast ein spannendes Gedankenexperiment mal gemacht. Wie wäre es, 150 Jahre zu sein? Das hast du mal so durchgesponnen. Ich will unbedingt über diese Traumageschichte noch sprechen. Wir haben ja nicht so wahnsinnig viel Zeit, aber erzähl doch mal von diesem Gedankenexperiment. Das finde ich echt spannend.
Wir haben das im auch Podcast bezogen. Ich habe auch einen Vortrag zu dem Thema gemacht. Es ist dann nicht mehr 150, aber lass uns mal mit dem hohen Alter wirklich einsteigen. Das heißt, wenn wir über Zeitspannen reden, die eher ungewöhnlich sind, also die ältesten Menschen 120, sowas in diese Richtung, auf natürliche Art und Weise. Und mir ging es eigentlich genau darum, was sind die Faktoren, die dazugehören, diese Plus 10, 15, 20, 30 Jahre, die mit dazukommen. Da reden wir eher über technologische Themen. Es gibt extrem viele Menschen, die zu mir in die Praxis kommen und sagen, naja, wenn wir über Ziele sprechen, dann ist so das erste Jahr gesund alt werden. Das ist so
absolut.
Ja, aber es ist ja kein, du weißt, wie es mit Zielen ist. Das ist natürlich nicht wirklich hundertprozentig konkret. Und es kommt unter Umständen zu einem Zeitpunkt im Leben, wo man, ob es jetzt die Energieproduktion in den Zellen ist oder die sogenannte Peak Bone Mass, also die maximale Knochendichte, die so um das Alter, das 30. Lebensjahr herum ist und lehrbuchmäßig immer dann danach absinkt, kann ich natürlich beeinflussen. Und darum geht es. Wenn ich gesund alt werden will, muss ich Dinge schon vorher tun. Und wir haben verschiedene Dinge herausgearbeitet, die eben sich im Laufe des Erwachsenenlebens eben darauf beziehen. Das heißt, das Thema rund um soziales Umfeld eine wichtige Rolle spielt über Ernährung. Das ist relativ offensichtlich, aber gehört logischerweise mit dazu. Ausreichende Eiweißzufuhr ist eine Komponente, die beispielsweise mit dazu gehört. Ausreichend Bewegung. Und wir können ja natürlich vergleichen in bestimmten...
Das ist ein wichtiger Faktor. Ne? Die meisten bewegen sich einfach nicht mehr ab 60, 70, warum auch immer.
Ja, die meisten bewegen sich leider schon im Kindesalter nicht.
Echt?
Und ja, und wir haben einen, also du hast eben die USA zitiert, wenn wir in die USA schauen, was so ein bisschen der prospektive Blick in das ist, was uns erreichen wird, dann sehen wir, alles wird convenience gemacht, alles wird versucht, dir abzunehmen.
Ja.
Und die körperliche Aktivität, dafür sind wir evolutionär einfach nicht gemacht. Wir sind dafür gemacht, uns sehr viel pro Tag zu bewegen und adaptiert auf das, was wir an natürlichen Reizen von außen haben. Mal müssen wir rennen, mal müssen wir klettern, mal müssen wir springen oder irgendetwas Schweres bewegen.
Bücken, laufen,
genau.
Sammeln.
Genau. Genau. Und das eben nicht nur einmal zu zwei, drei Trainingseinheiten, sondern wirklich in regelmäßigen Abständen. Und das war eigentlich dieses Gedankenexperiment. Wir kommen eigentlich dorthin, dass das ganze Thema früher beginnt und im Kindesalter mit beginnt und dass die Bewegung auch oder die Bewegungsprägung auch schon im Uterus beginnt. Also so wie Mama sich bewegt, hat es Auswirkungen auf das Bewegungsverhalten des Kindes, was das Interesse angeht, aber eben auch die positiven Effekte in der kindlichen Entwicklung.
Das ist spannend. Das ist echt spannend. Was machst du jetzt aber oder was sagst du? Weil wir haben ja, also viele können an ihrer Kindheit jetzt nichts mehr ändern, sage ich mal. Aber wenn jetzt jemand daherkommt, der irgendwie 40 ist, sagen wir mal, ne? Und sagst so, ja, jetzt muss ich mal Gas geben. Ich habe gemerkt, ich habe gelumpt die letzten Jahre. Ich habe ein bisschen Übergewicht, ich habe Rücken, ich habe dies, habe ich das. Was mache ich denn jetzt?
Genau. Ist immer auch hier wieder eine Zielfrage oder ein Thema mit, also wenn du jetzt, du hast es so gesagt, Rücken ist ein typisches Thema. Rückenschmerzen betreffen mindestens einmal jeden zweiten Menschen im Leben überhaupt. Unklarer Rückenschmerz, der dann häufig mit irgendwelchen Diagnosen versehen wird, wie Bandscheibenvorfällen und ähnliches. Die eine Rolle spielen können, aber es nicht unbedingt der Punkt sein muss. So, das heißt, hier kannst du natürlich schon spezifischer erstmal in eine Behandlungsrichtung eintreten. Ansonsten machen wir bei uns in der Praxis gerne erst so einen Status-Check-up, labordiagnostische Untersuchungen, insbesondere auch Stuhluntersuchungen, ein erstes Einstellen, um herauszufinden, fehlt irgendetwas. Und dann lässt es sich auf einige Kernbereiche runterbrechen. Also Ernährung habe ich jetzt schon zweimal gesagt, und dann können wir gerne im Detail nochmal drauf eingehen, Bewegungskomponente mit einzubauen. Und wenn man es jetzt auf einen Plan runterbricht, dann ist es vor allen Dingen das Training im Bereich der, man nennt es Zone 2 Training, also klassische Ausdauertrainingseinheiten. Mhm. Es ist VO2 Max Training, also die maximale Sauerstoffaufnahme in deinen Lungen zu trainieren. Mhm. Intensives Sprinttraining beispielsweise und Krafttraining. Mhm. Schlaf als eine der wesentlichen Komponenten.
Na super, da bin ich ja komplett, falle ich ja komplett hinten runter.
Aber man kann, und das ist das Schöne, das Experiment ist doch ein schöner Ausblick, zu sagen 100 Jahre, 150 Jahre, gesund alt werden. Und dieses gesund alt werden ist dieses, wir werden immer älter, aber sind auch länger krank. Und du kannst natürlich, wenn du sagst, bin viel auf Reisen unterwegs, ich habe viel mit Jetlag-Themen, dann sollte man das passend mit einstellen. Dann sollte man versuchen, seinen Biorhythmus daran anzupassen. Also Betrachtung des Biorhythmus ist eine wichtige Komponente, neben den anderen beiden erwähnten gerade, und soziale Interaktion. Es ist das, was bei allen Langlebigkeitsgruppen, den sogenannten Blue Zones, wieder gesagt wird. Wir haben immer wieder verschiedene Ernährungskomponenten. Die einen sind eher pflanzlich, die anderen haben dann doch tierisch. Da werden sich die Ernährungswissenschaftler...
Aber sie sind alle sozial eingebunden. Genau. In Japan, Sardinien, überall. Komplett. Sie haben ihre Kirchengemeinde, ihr Gärtnern, sie haben ihre Nachbarin. Und ich glaube, weil ich sehe das ja hier, ich sehe das bei meiner Mutter, ich habe das bei meiner Oma gesehen, ich sehe das jetzt bei meiner Osteopathin, bei der Mutter, überall. Wir sind hier eine Gesellschaft, was ich total schade finde, wo, wenn die Kinder aus dem Haus sind, studieren gehen oder sonst wohin, vereinsamst du bis aufs Letzte. Und diese ganzen Geschichten wie früher, Vereinsleben oder von mir aus Kirchengemeinde, und man muss ja nicht gläubig sein, aber wenn es nur ein Sommerfest ist, ja, das gibt's alles nicht mehr. Und die Menschen vereinsamen, und die Menschen fangen eigentlich schon an zu vereinsamen in meinem Alter.
Total.
Das ist kein Witz, ja. Dann die einen heiraten, haben kleine Kinder, dann hast du da keinen Anschluss mehr, dann machen die da noch mit den Gruppen rum, die kleine Kinder haben und du wirst nicht mehr eingeladen, sage ich mal, mit großen Kindern oder als Single. Vereine sterben, Freibäder sterben, weißt du, was ich meine? Für die Älteren gibt es überhaupt keine Anlaufstellen mehr, so dieser Klönschnack nachmittags einen Kaffee trinken, die Landfrauen auf dem Land sterben und ich glaube, dieser Vereinsamungsfaktor ist ein Punkt, dass die Menschen sehr krank werden, dass sie Depressionen kriegen, Diabetes, weil sie sich nicht mehr bewegen, dann Frustfressen machen, Krebs bekommen oder einfach dann irgendwann tot in einer Wohnung liegen. Keiner kriegt es mit. Und das finde ich ganz schlimm. Und diese Blue Zones, die haben alle so tolle familiäre Verknüpfungen und die Alten werden nicht allein gelassen und die Mamas und die Kirchengemeinde.
Und das war vor anderthalb Generationen noch anders.
Ich weiß, ja.
Und das ist das Singularisierung. Ich habe ja, mein Background ist ja eigentlich Gesundheitswissenschaften, Public Health. Ja? Mhm. Also, und das ist das, was wir sehen gesellschaftlich. Singularisierung der Haushalte.
Schrecklich.
Und so, ich sag mal, in unserem Alter ist es eher so, ja, was ist toll, ja, eine schöne, große Wohnung, am besten alleine wohnen. So, so, das ist etwas, wo man quasi nachschreibt, warum soll ich mich noch mit Vereinsarbeit beschäftigen, was bringt mir das? Was in Großstädten vielleicht sowieso noch mal weniger ist, umso wichtiger ist es, dort, und wie du sagst, den Anschluss zu finden. Religiosität ist noch mal etwas anderes. Glaube ist aber ein lebensverlängernder Faktor.
Absolut. Ja. An irgendwas glauben. Ja. Das kann ja Buddhismus sein oder an eine höhere Macht glauben oder an den Pfarrer am Ort. Das ist ja egal. Ja. Aber etwas haben, wo man sich festhalten kann und Kraft zieht.
Die Gemeinde, dass daran glauben, sich darauf verlassen können. Absolut wichtiger Faktor.
Ja, und da frage ich mich manchmal wirklich, weil ich bin ja selber vor dieses Problem gestellt. Ich bin wirklich am Überlegen, weil ich strebe zum Beispiel nicht nach einem Riesenhaus. Ich wohne gerade im großen Haus und kriege die Krise, ne? Weil wenn du nur alleine bist, da wirst du doof bei. Und Freunde sind weltweit verteilt und die dann Kinder haben, haben nie Zeit. Ja. Und ich bin wirklich am Überlegen, ob dieses Konstrukt von früher, weißt du, dass man auf einen großen Hof zieht mit einzelnen Wohnungen oder von mir aus auch Hausteilen und Scheune ausbauen, sich im Garten treffen kann, wenn man Bock hat und mal zusammen essen. Oder aber Stil-Altbau-Villa von mir aus in Hamburg und dann aber eine tolle WG machen, wo jeder seinen eigenen Bereich hat. Ich glaube, das ist auf jeden Fall förderlich für die Psyche und auch für die körperliche Gesundheit. Total. Da sollten viel mehr mal drüber nachdenken.
In der Theorie, am Ende wird es eher eine Frage der Umsetzung, weil du natürlich Paare, Freunde, Familien finden musst, die sagen, alles klar, ich gebe das.
Habe ich auch Bock drauf.
Das gebe ich auf. Ja. Und es ist eben auch nicht nur immer alles schön, aber du hast diese soziale Interaktion in positiven und negativen Aspekten. Mhm. Also ich habe viele Freunde von mir versuchen genau solche Konzepte.
Hey, die sollen sich bei mir melden, bitte. Ich bin dabei.
Leider nicht hier, eher im Frankfurter Raum. Aber,
ach so, witzig. Ja. Ich habe früher gewohnt.
Ja.
Also das ist ein spannendes Thema. Jetzt schweifen wir ab. Müssen wir nochmal drüber sprechen.
Wir
brauchen einen zweiten Podcast zusammen. Also das Gedankenexperiment, lange alt werden. Faktor soziales Leben auf jeden Fall. Ja. Liebe schenken, Liebe geben, zusammen interagieren. Proteine, gesund essen, viel Schlaf und auf jeden Fall bewegen.
Bildung wäre noch so etwas, was vielleicht offensichtlich klingt, aber es ist ein lebensverlängernder Faktor. Mhm. Und genauso andersrum. Dass wir mit weniger Bildung quasi eine Lebensverkürzung haben und die lässt sich nicht nur aufgrund des Bildungsniveaus zurückführen, sondern also Bildung als eine Komponente und das leidige Thema des sozioökonomischen Status.
Ja, leider.
Arme Menschen sterben im Schnitt 7 Jahre früher.
Ja. Das habe ich gelesen, das finde ich auch krass, wobei ich dir sagen muss, also ich kenne auch natürlich Menschen, die jetzt nicht so viel Geld haben. Da trennt sich aber teilweise auch die Spreu vom Weizen, weil du kannst sehr wohl dich irgendwie gesund ernähren. Du musst nicht ins Reformhaus gehen, aber du kannst durchaus auch beim Discounter ballaststoffreiche Kost und Obst und Gemüse kaufen und das Vollkornbrot anstatt das papschige, blöde Weißbrot. Und dann gibt es natürlich die Gruppe, die nicht so viel Geld hat, die trotzdem sich bewegt und gesund ernährt. Und die Gruppe, die von Mortadella auf babschigen Weißbrot lebt und den ganzen Tag Nudeln sich reinballert. Ne? Die wissen es aber nicht besser. Da kommt wieder wahrscheinlich Bildungsgrad mit hinzu. Ne?
Das ist auch eine Komponente und auch das ist auch hier wieder eher aus den Gesundheitswissenschaften. Wie kommen die Informationen bei den Leuten an, die sie auch wirklich benötigen? Hm. Und in ehrlicherweise wahrscheinlich bei vielen anderen, auch eher in den Blasen, wo wir mit unterwegs sind, ist das Wissen da, aber die Umsetzung fehlt. Mhm. Also das gilt natürlich bei dem Experiment auch. Ich kann natürlich nicht unbedingt das verhindern, was früher mal passiert ist. Ja. Aber ich kann Einfluss darauf nehmen und ich kann es immer tun.
Ja.
Und zwar mit 98 Jahren, mit 60, mit 40, genauso mit 10.
Ja. Viele sagen ja, da wirst du auch widersprechen. Viele sagen ja, boah, jetzt kann ich eh nichts mehr ändern. Ich habe jetzt 20 Jahre geraucht, ich habe Übergewicht, jetzt ist auch scheißegal, ich habe Diabetes, jetzt ist es halt so, dann beiße ich ins Gras. Ich finde diese Einstellung grausam und auch, das ist eine Verhohnung des Lebens, der Lebenszeit. Aber man kann immer was ändern. Ist egal, wann du anfängst, oder?
Erstens, absolut richtig. Zweitens, sind brutale Glaubenssätze, hinter denen man sich super gut verstecken kann.
Ja, genau. Ja.
Auf medizinischer Ebene sorgen wir auch genau dafür. Ärzte heilen Erkrankungen. Beziehungsweise sie heilen nicht, der Körper heilt.
Sie bekämpfen
die Symptome. Und im besten Falle sollte es der Körper tun, aber es wird schon der neue Glaubenssatz eingepflanzt. Sie haben jetzt Diabetes mellitus Typ 2, den Altersdiabetes.
Ja.
Den haben sie jetzt. Aber das ist kein Problem. Sie nehmen dieses Medikament, ernähren sich gesund, bewegen sich mehr, fertig.
Mhm.
Und sich davon zu verabschieden in beide Richtungen. Ich kann immer etwas verändern.
Mhm.
Keine Diagnose. Das ist jetzt weit aus dem Fenster gelehnt. Keine Diagnose. Gerade bei diesen bekannten, nicht übertragbaren chronischen Erkrankungen ist davon per se unheilbar oder nicht umkehrbar.
Bin ich ganz bei dir, weil ich habe einmal, als ich selber so schwer krank war und die Ärzte mir immer gesagt haben, ja, und sie können jede Woche wieder sterben und sie werden nie wieder gesund, sie müssen damit leben, habe ich gesagt, bin ich nie mehr zum Arzt gegangen, aber sie können mich, das sage ich jetzt einfach mal so, weil es mein Podcast, die können mich alle am Arsch lecken. Mhm. Wenn der Körper krank wird, dann kann der Körper auch wieder gesund werden. Und das ist eines der wichtigsten Glaubenssätze, weil der Körper ist eigentlich das krasseste und geilste Biochemiewerk und Selbstheilungsteil, was überhaupt auf dieser Welt rumrennt, unser Körper. Und dieser Glaubenssatz hat mir geholfen, auch wieder gesund zu werden. Ich habe dann gesagt, okay, wenn die Schulmediziner alle so doof sind und scheiße und mich hier jetzt noch demotivieren, mache ich selber.
Ja.
Hat funktioniert. Und deswegen, ich meine natürlich, es gibt schwerkranke Menschen, da klappt es dann vielleicht nicht mehr so gut, aber die erleben zumindest vielleicht eine 80-prozentige Heilung und denen geht es auf jeden Fall massiv besser. Aber vieles ist wirklich umkehrbar und die wenigsten glauben dran. Und ich glaube, das ist das Problem. Die glauben nicht dran und die tun nichts.
Genau, wie du es gerade schön formuliert hast. Jetzt ist es eh zu spät. Ich habe das so gemacht, dann kann ich jetzt nichts mehr dran ändern. Und das stimmt definitiv nicht.
Mhm. Sehe ich wie du. Das finde ich spannend. Übrigens alle, die irgendwie eine große Krise, eine gesundheitliche hinter sich gebracht haben und es mental geschafft haben, zu sagen, fuck it, ich werde wieder gesund. Die meisten, die ich kenne, haben es echt geschafft. Es fängt im Kopf an und dann geht es, glaube ich, in die Zellen und da muss man natürlich hart mitarbeiten. Ne? Also,
gutes Stichwort.
Ja, so. Es geht in die Zellen, gutes Stichwort.
Ja, es geht von oben nach unten.
Von oben nach unten, ne? Es ist so. Es fängt im Kopf an. Und wenn du nicht die Einstellung hast, die richtige, wirst du niemals gesund oder fit oder gut gelaunt. Und viele haben gar keinen Bock, an ihrer Einstellung zu arbeiten.
Weil sie es vielleicht auch nicht können. Also dafür sehe ich den Nutzen sehr wohl im therapeutischen, ärztlichen Bereich.
Meinst du, die können es nicht oder haben keine
Kapazität in die Richtung? Das kann durchaus sein. Weil im Körper gerade andere Prozesse ablaufen, die das verhindern. Also du hast eben das Beispiel genannt, die Singularisierung, das Alleine sein, sorgt vielleicht auch für Einsamkeit und sorgt für depressive Symptome.
Mhm.
Das wäre von außen nach innen. Es kann aber auch eine andere Situation sein. Und so muss man Erkrankungen und Krankheitsbilder versuchen auch zu verstehen, dass es eben nicht nur die eine Erkrankung ist, sondern die ultra individuell ist und mit verschiedenen Mechanismen in Verbindung steht. Und dann kann es natürlich auch mal sein, dass dein Immunsystem eine viel zentralere Rolle dabei spielt, sodass Symptome im Bereich der Depression beispielsweise auch entstehen können. Dann geht es von unten nach oben. Aber dieses Ansteuern von oben, also von der Psyche nach unten bis in die einzelne Zelle, das ist ein sehr klarer Ansatz auch der Psychoneuroimmunologie.
Genau, und das ist ein gutes Stichwort, weil da möchte ich auf jeden Fall noch drüber sprechen.
Ja.
Das ist so ein spannendes Thema, da müssen wir wahrscheinlich auch noch einen Podcast drüber machen. Viele Menschen sind traumatisiert, ohne es zu wissen.
Mhm.
Und einige Menschen sind traumatisiert und wissen es natürlich, dass sie traumatisiert sind und denken, sie sind drüber hinweg oder es geht ihnen besser und sie haben gut dran gearbeitet. Aber Trauma speichern sich im Körper ab. Und das kann sich ja in verschiedensten Bereichen irgendwie widerspiegeln.
Mhm.
Konstante Rückenschmerzen, immer schlimme Unterleibsschmerzen und da bist du ja hier jetzt der Boss in diesem Themenbereich. Gib uns doch mal ein, zwei Beispiele und dann würde mich interessieren, jetzt nur rough, weil wir haben gar nicht die Zeit, auf das Thema jetzt total professionell und vielfältig einzugehen. Was kann ich tun? Auch Stichwort, was man überall jetzt sieht, somatische Körperübungen, Trauma auflösen. Also ich glaube, es kann ein bisschen helfen, aber ich bezweifle, dass du ein Trauma, was tief in dir drinne sitzt, was dein ganzes Leben beeinflusst, mit ein bisschen Beckenwirbeln und ein bisschen Rückenübungen auflösen kannst.
Wo darf ich anfangen? Ich versuche es kurz zu fassen. Erstmal, erster Disclaimer, ich mache nicht Traumatherapie, aber Trauma spielen logischerweise schon eine wichtige Rolle. Und wenn wir über Psychoneuroimmunologie sprechen, dann sprechen wir über die Wechselwirkung zwischen und Wechselwirkung.
Trauma und Immunsystem.
Ganz genau. Mhm. Und Endokrinsystem. Mhm. Und der auch oft zitierte Satz, wir sind alles eine Einheit, alles spielt untereinander, da findet die Forschung drin statt. Also wie wirken sich traumatische Ereignisse beispielsweise auf die Aktivität deines Immunsystems aus? Weil es geht nicht nur an und aus, sondern es heißt vielleicht auch, dass ein bestimmter Teil deines Immunsystems überschießend reagiert und der andere nicht. Siehe in Form von Autoimmunerkrankungen, wo wir ja nicht, wo wir ein sehr entzündliches Phänomen haben, aber ein Teil des Immunsystems sehr aktiv arbeitet. Mhm. Und ein Beispiel, was traumatische Ereignisse vielleicht mitbilden können, wir hatten es eben schon mal eingangs kurz angesprochen, kann gut sein, dass das Trauma eine ganze lange Zeit zurückliegt und das Trauma kann, also man spricht dann häufig eher über frühkindliche Traumatisierung. Mhm. Es ist soziale Isolation, es ist körperliche Misshandlung, es sind unterschiedliche Misshandlungsformen, die so traumatisierend sind, dass sie Auswirkungen haben, die sich, und jetzt nehme ich den Teil, den du eben sagtest, ordnen die sich irgendwo somatisch an und kann das eine Unterstützung sein? Ich will nicht sagen, dass das nicht hilfreich sein kann, aber es macht dann schon Sinn, das auch psychotherapeutisch eben auch anzugehen. Mhm. In der Psychoneuroimmunologie zu verstehen, dass die Wechselwirkung dieser frühkindlichen Traumatisierung Einfluss auf dein Immunsystem hat und auch auf die Entstehung verschiedener Krankheitsbilder, gerade bei den Autoimmunerkrankungen. Die mit entstehen können. Und sie können im Laufe des Lebens passieren und sie können quasi eine konstante Stressaktivität verursachen, die dementsprechend, und dann sind wir dem Wechsel von der Psyche, von der Wahrnehmung, von der emotionalen Bewertung zu einem Hormon-Neurotransmitter-Cocktail, der sich im Körper verteilt und das über längere Zeiträume, hat immunologische Auswirkungen. Und es macht total viel Sinn, Erkrankungen nicht als das, was ich eben schon sagte, Symptomkomplex und das ist immer so, und das ist unsere Standardtherapie, sondern also intraindividuell zu bewerten, was sind die Stationen. Also wir sprechen gerne von dem Film, von dem Verlauf. Mhm. Und so ist bei mir immer das erste Gespräch bei mir, wo eben Leute kommen und sagen, ich würde gern 100 Jahre alt werden, sprechen wir trotzdem über unterschiedliche Stationen. Eben Vorerkrankungen, aber auch rückfragend über die eigene Kindheit, über die Geburt, über wie war die Kindheit insgesamt, wie ist es abgelaufen. Und darüber mit einen Zugang zu bekommen, um auch zu verstehen, warum kommt das hinten nachher bei raus.
Okay, und was sagst du aber dazu? Also Kindheit, hat ja einen massiven Einfluss auf unser Befinden, auf unsere Emotionen und wie wir später unser Leben gestalten oder unsere Beziehung. Was ist aber, wenn eine 30- oder 40-jährige Frau oder Mann stark traumatisiert werden und danach beginnt dann der Leidensweg von diversen Krankheiten? Mhm. Weißt du, geht ihr da auch drauf ein oder kann man auch da sagen, hey, wir arbeiten jetzt ganzheitlich, ne?
In der ganzheitlichen Therapie musst du natürlich, kannst du das nicht außer Acht lassen.
Weil vielleicht war die Kindheit top, war super, Pippi Langstrumpf Wonderland und dann gab es irgendeinen ganz fetten Knall auf einmal im Erwachsenenalter.
Deswegen ist die häufigste Frage, gerade bei Menschen, die mit typischen Symptomen kommen, mit Beschwerdebildern, also das müssen keine Autoimmunerkrankungen sein, ganz viele aber im Bereich der funktionellen Magen-Darm-Beschwerden, so würde ich es mal beschreiben. Ja. 20 Jahre Durchfall ist so ein Beispiel, was nicht untypisch ist. Und natürlich auch zu verstehen, was war denn davor? Also, oder was war in diesem Ereignishorizont? Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das ist ja suggestiv nachgefragt. Jetzt fragst du mich danach und dann konstruiere ich irgendetwas. Entscheidend ist aber, dass das, was dann konstruiert wird, etwas ist, was in dem Kopf deines Gegenübers gerade auch passiert. Mhm. Bedeutet, wenn ich mich näher darauf einstelle und diese Verbindungen erkannt werden, dann bestehen sie unter Umständen auch. Und wenn das ein traumatisches Ereignis ist, was aufgelöst werden muss, wäre das, wie gesagt, nochmal speziell etwas vielleicht auch im Kontext der Psychotherapie. Aber nur mit so einzelnen Punkten anfangen, also weil du sagtest, dieses Beispiel, ich klopfe mal hier, also jetzt despektierlich gesagt, aber ich mache mal hier ein bisschen da, Körperarbeit, Körpertherapie kann ein guter Zugangsweg sein.
Absolut, aber nicht aber nur alleine für sich. Aber
es muss auch gecovert werden. Ne? Es ist halt wichtig, dass das, was ich eben sagte, die Psyche kann von oben nach unten bis auf Zellebene strukturierend sein und das Problem quasi lösen, das eine Zahnrädchen sein, dass das Problem gelöst ist. Im medizinischen Kontext machen wir immer andersrum. Wir gucken ganz kleinteilig, reduktionistisch auf irgendein fehlendes Vitamin, ein Spurenelement, ein sonst irgendetwas, gucken von der Zelle und wollen nach oben alles auswirken. Mhm. Ich glaube, beide Richtungen sind wichtig und man muss es abklären. Aber die psychische Ebene definitiv als hierarchisch gesehen oberste Instanz.
Wie ist der Heilungsprozess? Du musst keine Namen nennen, keine großen Fälle. Aber angenommen, Patient A kam letztes Jahr zu euch. Mhm. Geht es dem schon besser, ist er geheilt? Oder Patientin C hat 3 Jahre gebraucht?
Gibt's ja. da? Es gibt auch hier nicht den einheitlichen, das dauert jetzt 6 Wochen und dann ist das Problem, die Erkrankung beseitigt. Es ist aber bemerkenswert, wie manchmal der Leidensweg schon eine längere Zeit vorher war. Mit auch bestehenden anderen, also Unterschied, auch nicht so klar gefasst in einer Erkrankung, aber Veränderungen im Gewicht, beispielsweise hormonelle Beschwerden, anhaltende Knieschmerzen. Und in dem Prozess, es hat etwas gedauert, hat sich innerhalb von, das waren einige Monate vielleicht, das Gewicht angibt. Und das finde ich so ein schönes Beispiel, weil natürlich beim Thema Abnehmen würde man sofort, also die erste Instanz ist natürlich zu sagen, es ist ein Bilanzierungsthema. Wenn du zu viel aufnimmst und zu wenig abtrainierst, dann ist es klar, dass man zunimmt. Ohne konsequente Ernährungsumstellung, also fokussiert, dass ich das unterbilanziere, sich das Gewicht plötzlich reduziert hat, Hormone mit ausgeglichen haben. Und da sind natürlich verschiedene Aspekte, die dazugehören. Da gehört die Gesprächstherapie mit dazu, da gehören verschiedene...
Was deckt ihr ab bei euch? Was deckt ihr ab? Die Gesprächstherapie deckt ihr ab? Was noch?
Ernährung? Ernährungsberatung, Mikronährstofftherapie, Infusionen. Also alles, was eher auf dieser stofflichen Ebene ist. Mhm. Und natürlich auch immer Rückgriff auf unser Netzwerk, wo wir sagen, müssen wir vielleicht irgendwo anders nochmal auch noch mit die Patienten weiter verteilen quasi.
Schlafstörungen macht ihr auch? Ja. Oder das muss ich euch vielleicht mal besuchen?
Direkt gegenüber, ich komme gerne rüber.
Ja, ich komme rüber, wirklich, weil ich schlafe ja seit Jahren nicht mehr. Ja. Also ich glaube, ich bin so ein kleiner Vampir. Ich schlafe pro Nacht so 3 bis 4 Stunden und muss den ganzen Tag performen. Und das mache ich seit Jahren jetzt. Ja. Ne?
Und da kann man natürlich viel begleitend dazu machen. Ja. Aber gerade dieses Thema Schlaf und dementsprechend Biorhythmus, als das ist ja das zentrale Thema.
Der zirkadiane Rhythmus.
Ja. Im Gegensatz zum zirkalunaren Rhythmus, also der weibliche Zyklus, 28-Tage-Zyklus, haben wir hier einen 24-Stunden-Zyklus. Und meine Vermutung ist, wenn du sagst, ich kann nur 3 Stunden schlafen, dass du nachts irgendwann aufwachst und dann wach bist.
Oder? Ich kann erst nicht einschlafen.
Ja. Das ist häufig ein...
Ich kann erst gar nicht einschlafen und dann bin ich wach und dann bin ich wach. Und dann werde ich auch niemals wieder einschlafen. Also ich schlafe dann, glaube ich, irgendwie so von 12 oder 1 Uhr, manchmal 1:30 bis um 4 oder 5 und dann ist Feierabend. Mhm. Und dann schlafe ich auch nie wieder ein. Den ganzen Tag bin ich fix und fertig. Und zieh voll durch. Und abends ab 22 Uhr ist die Lampe an und dann könnte ich auch einen Marathon laufen. Das ist ein Albtraum. Ja. Und das geht seit Jahren so.
Sehr für einen verschobenen Biorhythmus, der vielleicht auch durch, wir kennen uns ja noch gar nicht, also vielleicht durch vermehrtes Reisen anderer Zeitzonen.
Zeitzonen gar nicht so, aber ich glaube, vielleicht, weiß ich nicht, ich sage ja immer Stresskomponente vielleicht, oder?
Ja, klar. Der zirkadiane Rhythmus hat auf Botenstoffebene zwei wichtige Komponenten. Einmal Melatonin, das ist das Schlafhormon, und das andere ist Cortisol. Und Cortisol als Stresshormon ist wichtig, dass es ausgeschüttet wird, aber eben auch zyklisch ausgeschüttet wird. Und wenn dein Stresssystem immer volle Power läuft, dann hält dich das den Tag über wach, aber hält dich nachts, also da fängt es früher an. Du bist quasi verfrüht in deinem Biorhythmus, so würde man sagen. Das heißt, du wachst zu früh auf. Von daher ist viel über Schlafhygiene, Mikronährstoffe, Supplementierung, was man eben benötigt.
Genau, da bin ich ja super aufgestellt. Aber diese Nummer mit dieser Schlafstörung, das ist so schlimm, dass du teilweise dann mittags, nachmittags schläfst im Stehen ein. Ne? Mhm. Das ist ein Albtraum. Mhm. Das bin ich aber nicht alleine. Also das Problem haben ganz, ganz viele. Da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, weil das ist ein Albtraum. Du wandelst wie so ein Vampir durch den Tag. Ja. Und abends, wenn andere ins Bett gehen und müde sind, sind bei dir alle Lampen an und du könntest jetzt noch neue Firmen gründen oder einen Marathon laufen. Und dann liegst du im Bett und denkst dir die ganze Nacht, was mache ich denn jetzt? Ne? Ja. Und starrst die Decke an. Das ist furchtbar. Ja. Aber das hört sich sehr, sehr, sehr spannend alles an, Matthias. Und ich bin froh, dass wir heute gesprochen haben. Ja. Und ich glaube, das wird nicht unsere letzte Runde sein. Wir sind nämlich am Ende. Und ich glaube, wir haben auch hart überzogen. Das macht aber nichts. Ich hätte dich sehr gerne noch mal als Gast. Ich fand das super spannend. Vielleicht können wir uns noch mal so ein paar Themen rauspicken, die Total. Wir dann beide besprechen. Und ich komme safe um die Ecke mal in eure Praxis, weil ich will endlich wieder schlafen.
Ja, gut.
So, wenn ihr noch mehr von Matthias hören wollt, ihr Lieben, dann mache ich jetzt mal Werbung in fremder Sache. Dann hört euch den Podcast von Matthias an. Der heißt Health Nerds. Und ja, ihr werdet von Matthias Klapp noch ein bisschen bei mir hören, weil das war super spannend. Ich danke dir, dass du da warst.
Vielen Dank.
Und wir sehen uns. Danke, Matthias.
Danke dir.
Bis dann, ihr Lieben. Hört doch beim nächsten Mal wieder rein.
Nikki Bennett, der Podcast. Alle 14 Tage neu.